SWR 2 Feature.
Dies hier ist eine englische Pantomime.
Prolog.
Das, was man da sieht mit den Kugeln, das ist französische Munition.
Aufregung heute in Bad Kreuznach. Mitten in der Innenstadt haben Bauarbeiter eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die 5-Zentner-Bombe wurde bei Baggerarbeiten im Mühlenteich gefunden.
Anfang der Woche wurde eine 250 Kilogramm schwere und einen Meter lange Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten gefunden. Die wird heute Mittag entschärft. Wer näher als 500 Meter Luftlinie an der Bombe wohnt, muss raus.
Ein spannender Vormittag war das heute in Bruchsal. Eine amerikanische Fliegerbombe, die gestern bei Bauarbeiten entdeckt wurde, musste entschärft werden. Das klingt zunächst nach Routine, ist jedoch höchst gefährlich. Man mag sich gar nicht vorstellen, was da hätte passieren können, wenn das schiefgegangen wäre.
Wer nicht übertreibt, kann nicht anschaulich schildern. Das ist eine gute Sache, alles gut, alles klasse. Aber bei den Sachen, die wir machen, braucht man nicht dramatisieren, braucht man nicht überzogen irgendwo darstellen, weil es ist, wie es ist und es ist arschgefährlich und es ist für alle arschgefährlich.
Die explosiven Reste der Vergangenheit. Blindgänger. Feature von Sascha Wundes.
Ich glaube, da legt auch keiner Wert drauf. Das ist ein Job, die kriegen eine Gefahrenzulage, die nicht wenig ist. Also zu mir ist noch keiner gekommen, der das Bundesverdienstkreuz haben wollte. Aber in früheren Jahren, also 50er, 60er Jahre, war das durchaus üblich, dass man dort sowas bekommen hat. Ja.
Ubo Mansholt, Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 2, Gefahrenabwehr.
20% Steigerung in den Bomben im Vergleich zum Vorjahr, 200% Steigerung Luftbildauswertung, dann natürlich über einen längeren Zeitraum. Ja, wir haben überall, in allen Bereichen, wir haben ja die Sachgebiete kennengelernt, Detektion, Luftbildauswertung und hier operativ, haben wir enorme Steigerungen.
Unterabteilung 22, Kampfmittelbeseitigung, Dienststellenleitung.
Wir werden ja im Prinzip nur dann tätig, wenn Bodeneingriffe gemacht werden. Also wenn Sie einen Bauantrag stellen für ein Einfamilienhaus, dann sind in der Regel wir vorher beteiligt und machen eine Untersuchung präventiv über die Luftbildauswertung und im Anschluss dann in der Detektion, wenn wir in der Luftbildauswertung was feststellen. Wenn nicht, dann kann direkt gebaut werden.
Und letztendlich müssen wir gucken, was soll denn da überhaupt gemacht werden? Eine Tiefgarage oder ein Carport oder eine Kanalverbreiterung oder ein großer Industriebau?
Henna Sandhäger, Geophysiker.
Verdachtspunkte untersuchen heißt bei uns, wir suchen entweder so lange, bis wir die Bombe haben, oder so lange, bis wir sicher sind, da ist nichts.
Es wird noch lange dauern, bis dann nichts mehr ist. Jedes Jahr werden tausende Blindgänger gefunden und entschärft. Jedes Jahr erhöht sich die Anzahl der Funde. Die Frage, wie viele Bomben noch im Boden liegen, lässt sich nicht endgültig beantworten. Schätzungen gehen von mindestens 100.000 aus.
Da rechne ich also noch sehr, sehr lange mit. Also 10 Jahre, das wird wohl nicht reichen. Also in den letzten, ich möchte mal sagen, 20, 25 Jahren ist also kein merklicher Abfall im Fundaufkommen zu verzeichnen.
Ich bin hier in der Dienststelle Hagen, bin ich hier ansässig. Also nicht so wie unsere Kollegen in der Außenstelle. Von hier aus fahren wir die ganzen Einsätze. Alle die regulären Räummaßnahmen, die da in der Planung sind.
Mindestens 1,2 Millionen Tonnen Bomben wurden während des Zweiten Weltkrieges über Deutschland abgeworfen. Unsere Städte stehen auf Trümmern. Und darunter liegen immer noch tausende Tonnen nicht explodierter Bomben, die auch heute noch das Potenzial der Verwüstung in sich tragen.
Ich bin jetzt Krankenschwester. An dem Sonntagmorgen hätten wir Dienst gehabt, da war ich im Krieg. Und da hatte der Dieter Fieber. Und da sagte mein Vater, und du gehst da nicht hin, solange das Kind krank ist. Also bin ich nicht gegangen und die anderen sind alle umgekommen. Und da hatten die alle Dienst und da ist eine Bombe reingekommen, die in alle Lungen geplatzt. Die liegen alle im Griff, hat beerdigt. Denk mal, bin ich da gegangen, wir hätten meine Eltern mit 2 Kindern da gesessen. 70 Jahre so. 70 Jahre ist er alt. Hier, mein Vater war im Kaninchenzucht, war er. Das ist er.
Das ist meine Großmutter Ilse. Dieter, das Kind, das 1944 Fieber hatte, ist mein Vater, damals ein paar Monate alt. Meine Großmutter ist 1914 geboren. Sie lebte in Solingen, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, und arbeitete als Krankenschwester beim Deutschen Roten Kreuz. Mein Großvater war Soldat an der Ostfront.
Ja. Uroma ja Hörsken war doch weg. Das war Silvester. Dann kommt die Oma hier runter. Und ich wollte hoch hier die Oma holen. Da gab es Alarm. Und da sagten meine Eltern, nur wachst du jetzt, bis der Alarm vorbei ist. Das habe ich dann getan. Und da bin ich dann über die Felder. Und dann war das Haus weg. Konnte ich nicht mehr sehen. Und die Mauern war daneben an die Milchhandlung gebaut. Ein richtig massives Ziegelhaus. Da saß sie auch da Oma im Keller. Sonst wäre die mit weg gewesen. Alles weg.
2002 habe ich oft und lange mit meiner Großmutter über früher geredet. Da war sie 88 Jahre alt. Wir haben uns Familienfotos angesehen, zum Teil sehr alte Fotos, 60, 70 Jahre alt. Sie hat sich erinnert und ich habe aufgenommen, was sie zu sagen hatte.
Und ganz klein, dann sind wir in den Bunker gegangen. Weißt du, die steht ja heute noch vom, neben der Kirche, da siehst du ja die Türen noch.
Der ist unter dem Marktplatz, ne?
Ist unter dem Marktplatz. Da gingen wir dann, meine Mutter mit den Kindern und ich, gingen in den Bunker. Gingen abends wieder nach Hause und dann ging das jetzt richtig los. Ich hatte so viel Angst, ich konnte das gar nicht mehr.
Wart ihr oft in dem Bunker am Marktplatz?
Aber wie gesagt, am Tag, ja, abends. Und dann gingen die dann nachts richtig los. Da warst du immer im Mantel. Einer, entweder meine Mutter, ich stand dann oben und kochte einen Brei für die Kinder. Köfferchen hattest du da stehen und dann wieder runter in den Keller.
Nachts im Keller?
Ja.
Als Zentrum der deutschen Stahlwarenindustrie war Solingen im Zweiten Weltkrieg immer wieder Ziel von alliierten Bombenangriffen. Am 5. November 1944 dann wurde die Solinger Innenstadt durch Luftangriffe komplett zerstört. Innerhalb weniger Minuten warfen 165 britische Bomber 783 Tonnen Sprengbomben und 150 Tonnen Brandbomben über Solingen ab.
Wieder geben. Wenn das hier nochmal zum Krieg geben, ist es sowieso aus.
2009 ist meine Großmutter mit 95 Jahren gestorben.
Immer weniger Zeitzeugen erinnern sich und uns an Krieg, an Leid und an die Bomben. Blindgänger werden das noch sehr lange tun, mit verlässlicher Regelmäßigkeit.
Früher wussten die Zeitzeugen noch, wo die Bomben gelegen haben. Aber durch die ganzen Baumaßnahmen, wenn Straßen anders angelegt werden oder Bäume gefällt werden, da gibt es ein neues Grundstück, da kommt eine neue Straße hin, hier ist eine Unterführung. Irgendwann hat man die Bezugspunkte verloren und dann weiß man auch nicht mehr, wo das gewesen ist. Wir haben schon mal eine Entschärfung gehabt, da kam ein Opa dazu, sagte, nehmt ihr die aus dem Heizungskeller auch mit. Aus was für einem Heizungskeller? Ach so. Da war ein Stück weiter, war eine Heizzentrale, da war ein Heizungskeller. Ja, sagt er, die ist 45 durchs Dach in den Boden von dem Heizungskeller eingeschlagen und die haben wir nicht rausgekriegt. Und dann haben wir uns das zeigen lassen und dann konnte man dann in den Boden das sehen, was sie zugeschmiert hatten. Und da lag die wirklich noch. Ne? Die haben wir bergen lassen und sind dann solche Geschichten, wo dann Zeitzeugen noch leben. Ne?
Das ist eigentlich eine russische Granate, eine 122 mm.
Gefahr von oben.
Dies hier ist eine englische Panzermine.
Auch Landaus Bürgermeister Thomas Hirsch rechnet mit weiteren Bombenfunden im Bereich der Landesgartenschau. Schließlich wurde das Gelände im Zweiten Weltkrieg heftig bombardiert. Seit Monaten läuft auf dem Areal eine Suche nach Blindgängern und Munition. Und diese Sondierung ist längst noch nicht abgeschlossen.
Herr Kaiserslautern war ja im Zweiten Weltkrieg immer wieder Ziel von den Alliierten. Gerade zwischen 1940 und 1944 ist Kaiserslautern ganz oft bombardiert worden. Gerade das Gebiet Einsiedlerhof. Dort war ein ganz wichtiger Bahnhof, wo Soldaten und Material zur Westfront zusammengestellt und dann eben von dort auf die Reise geschickt worden sind. Das war strategisch unglaublich wichtig für die deutsche Wehrmacht und daher haben die Alliierten das eben auch ganz oft bombardiert und deswegen liegen da eben auch noch so viele Bomben.
Es ist alles gut gegangen. Aufatmen, die Bombe ist entschärft. Lief es dann problemlos?
Und wenn dann so eine Ansammlung von Fliegern, die dann da über eine Stadt ihre Ladung entladen und du hast so pro Flieger sechs, sieben, acht Bomben.
Uwe Bröskamp, Kampfmittelräumer.
Du hast dann so 200, 400 Maschinen, die da ankommen. Und die Größenordnung hat es gegeben. Und wenn man dann 2-5% ausrechnet und sich dann überlegt, wie viel wir schon gefunden haben, liegt das meiste noch in der Erde.
Bei der Blindgängerquote gehen die Meinungen auseinander. Die Zahlen bewegen sich zwischen 2 und bis zu 15%. Das ist ein enormer Unterschied, ändert aber nichts an der Tatsache, dass hunderttausende Bomben nicht detoniert sind.
Bombardiert wurden vor allem Häfen, Bahnknotenpunkte, Rüstungs- und Industriestandorte und größere Städte und Gebiete, in denen sich wichtige militärische Einrichtungen befanden. Aber auch in kleineren Städten und Ortschaften, in Wäldern und auf Feldern finden sich Blindgänger.
Also, ich mache erstmal noch nicht ganz auf, damit die Spannung nicht komplett weg ist.
Truppführer Rainer Wojcik.
Ich habe dargestellt, die Munition, die wir im Prinzip finden als Kleinmunition. Die ganze Reihe, die sich da bietet, von Handgranaten, Gewehrgranaten über Artilleriemunition bis Panzerfäuste, also diese ganze Palette, wo wir mit zu tun haben.
Herr Wojcik wird hier die Halle 2, das ist unser Gruselkabinett quasi, da sind die ganzen Zünder dann, wird er Ihnen dann gleich präsentieren. Die Zünder, die die Truppführer erkennen müssen, um sozusagen eine Entschärfungseinschätzung zu geben. Einige Zünder kriegt man nur mit so einem Wasserstrahlschneidgerät raus, aus Sicherheitsgründen. Und andere kann man auch mit der Zange rausdrehen. Oder mit den anderen Fernentschärfungsgeräten, die wir hier im Einsatz haben.
Die habe ich jetzt nochmal dargestellt, auch für uns. Das sind also munitionsähnliche Gegenstände. Wenn wir in Einsatz gerufen werden, da hat irgendeiner irgendwas gefunden, irgendein verrostetes Teil. Man geht erstmal davon aus, das ist Munition. Und hier sieht man ja auch wirklich, dass das also erstmal munitionstechnisch aussieht oder hier bombentechnisch. Und da muss halt klar durch den jeweiligen Fachkundigen von uns vor Ort gesagt werden, okay, es ist keine Munition, wir können das jetzt sowieso mitnehmen oder in den anderen Fällen, es ist Munition und aufgrund der Einstufung, die wir Fachkundigen vornehmen, ist die Munition A, entweder handhabungs- und transportsicher, sodass ich die einladen kann und fahren kann, oder die ist nicht handhabungs- und transportsicher und ich muss die Munition dann vor Ort sprengen, weil alles andere halt ein viel zu großes, nicht vertretbares Risiko ist.
Es ist aber so, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe auf 6 Meter Tiefe ein metallisches Objekt und weiß, dass ich da nichts aufgefüllt habe. Wie soll jemand auf 6 Meter Tiefe in Grundwasser irgendetwas verborgen haben? Kannst du knicken, da kommt keiner hin. Außer, das ist da von großer Höhe hingeschmissen worden. Und das Ding ist in die Erde eingedrungen. Und das kann auch kein Tresor sein, weil in der Höhe hat keiner ein Tresor abgeschmissen. Also kann es eigentlich nur eine Bombe sein.
Ja, aber macht sich auch keiner freiwillig von Hand, dann an ihm zu vermuten.
Also wenn ich dann die ganze Sache logisch hinterhergehe und mir eben auch gucke, was ist für eine Historie da gewesen, kann ich zu 80% sagen, jawohl, Bombe.
Dieser Zünder hier, das ist ein Zünder, der ist auf der 8.8 drauf. Das ist so das mittlere Geschoss hier. Das Geschoss wird abgeschossen. Hier ist ein Band, ein dünnes Kupferband. Das geht durch den Drall nach außen. Dadurch werden diese Drallbacken frei, die hier drin sind. Dadurch, dass die Drallbacken frei sind, kann, wenn das Geschoss auf den Boden schlägt, der Stößel dann durchschlagen und den Detonator zünden, der hier unten drunter ist. Das ist also total simpel.
Pressetag des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Hagen.
Ich möchte als allererstes vielleicht auch noch mal hier sagen, ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes für das, was sie im letzten Jahr auch wieder gemacht haben.
Volker Milk, Regierungsvizepräsident der Bezirksregierung Arnsberg.
Es ist ein täglicher, unermüdlicher Einsatz mit ganz hohem Risikopotenzial. Das muss man immer wieder sagen, die wenigen, zum Glück wenigen tragischen Fälle, wo mal was schief geht, zeigt immer wieder, dass das nicht so eine Arbeit ist, die man so eben nebenbei macht, so eine Arbeit wie jeder andere auch ist, sondern das ist eine Arbeit, die es wirklich in sich hat und wo auch wirklich alle Profis, und das sind nicht nur diejenigen, die an der Bombe arbeiten und diese entschärfen, sondern das fängt viel früher an, das beginnt mit der Luftbildauswertung, geht über die Detektion weiter Und diese ganzen Einzelheiten werden Sie ja gleich hier auch nochmal mitbekommen. Und wenn sich da nicht jeder auf den anderen verlassen kann, dann funktioniert das einfach nicht.
Für uns sind die gesamten Bilder eigentlich interessant, weil ich kann natürlich an den Bildern Veränderungen feststellen.
Falk Lemanczek, Luftbildauswerter der Bezirksregierung Arnsberg.
Hier sehe ich zum Beispiel so eine Ecke, da ist eine Flakstellung. Die hat es vorher vielleicht gar nicht gegeben. Die hat es hier, da ist der Bereich hier relativ leer vielleicht. So, und irgendwann sehe ich natürlich in den Bildern, hier, da ist was passiert. Ich sehe natürlich auch Veränderungen. So eine Flakstellung ist natürlich vielleicht ein Ziel, aber die Flakstellung ist irgendwann mal aufgebaut worden und 3 Tage später hat man die Truppe genommen, hat die woanders hin verlegt, hat gesagt, da ist ungünstig, wir stellen euch mal woanders hin und dann war die leer und dann war es hinterher vielleicht auch gar kein strategisches Ziel, das weiß man ja nicht. So, das heißt, wir sind natürlich darauf angewiesen, auch die Veränderung zu erkennen. Ich erkenne hier Veränderungen vielleicht, die hinterher irgendwann durch die erste Bombardierung, also es sind ja auch nicht nur eine Welle geflogen, es sind ja mehrere gekommen, an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Uhrzeiten. Also ne, manchmal 3 an einem Tag, manchmal waren da aber auch ein paar Wochen zwischen. So, und damit ich überhaupt auch Blindgänger erkennen kann, wenn die erste Welle kommt, da sind 3 Blindgänger drin und dann kommt irgendwann die 2., 3., 4. Welle, kann ich die ersten schon gar nicht mehr erkennen. Das heißt, ich brauche natürlich auch diese zeitliche Abfolge, um nach Möglichkeit natürlich nach jeder Welle auch feststellen zu können, gibt es dort Blindgänger.
Wenn ich das weiter zeigen kann, hier ist jetzt ein Zeitzünder, ein deutscher Zeitzünder. Hier ist dasselbe, das ist eine Raketenpanzerbüchsgranate, auch deutsch, auch Vorladungseffekt. Die beiden rechten, das sind deutsche 8,8 cm Granaten. Hier vorne ist das, was ich eben erwähnt habe, das ist eigentlich eine russische Granate, eine 122 mm. Das, was man da sieht mit den Kugeln, das ist französische Munition. Diese ist eigentlich eine jugoslawische, die ist bei Skoda in der Tschechei gefertigt. Das ist eine Italiener, die relativ häufig gefunden werden. Hier, das sind kleine polnische. Dies hier ist eine englische Panzermine. Und dies hier sind jetzt Schützenminen. Das sind jetzt 2 deutsche, das sind Schützensprungminen, so nennen die sich. Das hier ist ein Engländer. Genau dasselbe Prinzip. Und dieses Ding, das ist nicht irgendwie eine Pumpe oder ein Wagenheber, das ist eine amerikanische Sprungmine. Das hier ist zum Beispiel eine deutsche SD-1. Das SD ist für Splitter, 1 ist 1 Kilo. Ja, hier, das sind verschiedene andere Bomben, Skoda, polnische Bomben. Finger weg, Blindgänger, Lebensgefahr. Das ist so. Und das Recht habe ich da hingehängt, weil das ist halt für mich auch so, was ich rot eingekästelt habe. Ein Krieg ist nicht zu Ende, solange Munition tötet. Und das Problem haben wir halt immer noch. Munition tötet und es liegt jede Menge von dem Boden drin.
Von der Bombe zum Blindgänger.
Der Bereich um den Bahnhof wurde heute Vormittag gesperrt, der Zugverkehr eingestellt, Menschen mussten aus ihren Wohnungen. Läuft denn jetzt alles wieder normal?
Also wir hatten gerade eben darüber gesprochen und haben gemeint, die hätte schon früher hochgehen können, so oft wie der Mühlenteich ausgebaggert wurde. Spannung, Aufregung, ich hätte sie gern mal gesehen, aber man kommt nicht ran.
Ich habe jetzt keine Angst.
Komisches Gefühl, weil das Ding nicht einschätzbar ist. Du weißt also nicht, was passiert. Es könnte rein theoretisch das Haus wegfliegen.
Wenn du im Hinterhof eine Bombe liegen hast und das nicht weißt, machst du in Ruhe eine Grillparty. Wenn du es aber weißt, dann hast du auch überhaupt keinen Bock mehr, dich vom Fernseher zu setzen, weil der nächste Gedanke ist, was passiert im Garten? Weil dann kommen die Bilder wieder, die alle kennen, die alle irgendwo in Dokumentarfilmen schon gesehen haben, wie es hier ausgesehen hat, dass nur irgendwelche Grundmauern stehen und sonstige Sachen. Und das ist wirklich die Gefahr, die darin besteht. Es geht überhaupt gar nicht darum, irgendjemanden bange zu machen oder sonst was. Na klar, die Dinger liegen da bis zu 80 Jahren und haben noch nichts gemacht. Aber die haben sich auch 80 Jahre nicht bewegt. Ja, und wer sich 80 Jahre nicht bewegt, ist relativ steif, da passiert nicht so ganz viel. Aber wenn dann wieder irgendwas in Bewegung kommt, weiß man das nicht.
Wenn mechanische Belastung auf die Bombe kommt oder auf das Kampfmittel, dann wird es gefährlich. Im Prinzip mit gewissen Einschränkungen kann man die so liegen lassen. Ja, also wenn man da nicht mit dem Bagger reingreift, dann
dann besteht dort keine Gefahr. Aber sobald gebaut wird, und im Moment wird viel gebaut, ja, wird viele Bodeneingriffe, auch viele Abrisse, 50er-Jahre-Häuser oder sowas, da gucken wir dann nochmal nach. Und wir finden durchaus auch viele Bomben unter Häusern, ja, die dann beim Abriss entschärft werden oder dann über einen Tunnelvortrieb seitlich ran wird die Bombe entschärft und dann weggenommen.
Die Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Evakuierungsradius werden gebeten, am Sonntag bitte bis 14 Uhr ihre Wohnung zu verlassen. Benötigte Medikamente und Babynahrung müssen mitgenommen werden. Haustiere sind zu versorgen oder müssen mitgenommen werden. In der Evakuierungsstelle ist jedoch ausschließlich das Mitführen von Kleintieren, Hunde und Katzen, keine Reptilien, keine Spinnen etc. gestattet. Elektronische Geräte wie Herd, Kaffeemaschine etc. müssen abgestellt werden. Achten Sie auf Ihre Nachbarn und unterstützen Sie eine schnelle und vollständige Evakuierung des betroffenen Bereichs.
Warnmeldung von Nina. Nina ist eine App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Nina steht für Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Die App soll ihre Nutzer warnen vor Rauchentwicklung, Hochwasser, Probealarm oder Blindgängerfunden. Beim sogenannten Bundeswarntag am 10. September 2020 hat Nina vielfach nicht funktioniert.
Das Ding wird jetzt abgeschossen. Geht durchs Rohr und kriegt einen Drall. Dieser Drall, der da drin ist, macht die Feder auf. Das geht alles mit auseinander. Mhm. Durch den Drall. Das ist jetzt gerade aus dem Rohr raus, so 2 Meter. Dann ist das frei. Und die ganze Flugbahn über, weil da ja eine Feder drin ist, die hält das Ganze jetzt fest in dem äußeren Bereich. Ne? Und dann ist dieser Schlagbolzen da drin frei. Und wenn der dann aufkommt, dann detoniert das. Wenn aber dieses Geschoss, was ungefähr diese Größe hat, irgendwo ins Trudeln kommt oder durch irgendwas abgelenkt wird und das vorne nicht einsticht und der falsch aufkommt, sodass vorne keine Wucht draufkommt, dann explodiert das Ding auch nicht. Dann habe ich einen Blindgänger da liegen. Und du hast gesehen, da ist keine Feder drin, kann gar nichts. Das Ding ist völlig frei. Und das ist genauso, wie das vor 80 Jahren war, frei. Wenn ich das jetzt ausbuddel, dieses 2-Zentimeter-Teil, und komme da oben gegen oder hau da mit dem Hammer drauf, dann explodieren da drin so 3 bis 6 Gramm TNT.
Luftbildauswärter Falk Lemanczek und Geophysiker Henna Sandhäger arbeiten bei der Bezirksregierung Arnsberg im Bereich Kampfmitteldetektion.
Wenn sie quer aufschlägt, sag ich mal, wird sie wahrscheinlich weniger tief eindringen. Wenn sie jetzt mit ihrer Spitze einschlägt, dann verdrängt die ja das Material durch ihr Gewicht und dringt entsprechend ein. Im Idealfall heißt es ja, die Bombe beschreibt eine Parabel. Das heißt, sie dringt den Boden ein, beschreibt diese Kurve, wird dadurch natürlich irgendwann ausgebremst und liegt dann mit der Spitze quasi nach oben wieder. Das ist der Idealfall. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so immer gefunden wird. Das kann ich, glaube ich, aber...
Immer nicht, aber häufig. Wir haben das hier auch als Beispiel. Ja. Also wir gehen von der maximalen Eindringtiefe von 8 Metern aus. In entsprechend lockerem Boden. Wenn der gesteinsfeste Mergel oder Fels eben oberflächennäher ansteht, ist dieses sogenannte Gefährdungsband von 8 Metern noch dort zu Ende. Da geht dann keine Bombe mehr rein. Die bleiben dann vielleicht im Übergang zum festen Gestein stecken. Und deswegen erkunden wir in der Regel bis 8 Meter Tiefe. Es sei denn, es ist nach dem Krieg 5 Meter Auffüllung draufgekommen. Dann fängt der interessante Bereich für uns jetzt in 5 Meter Tiefe an und geht dann bis 13 Meter.
Eine 1000-Lips-Bombe, ich habe dir die Bilder gezeigt, ne? Das ist so viel nicht.
Uwe Brüskamp, Kampfmittelräumer.
Das Ding ist vielleicht so breit wie der Tisch hier. Ist ein bisschen länger und wird aus einer Höhe von ungefähr 4000 Metern abgeschmissen. Das heißt, dieses Ding hat Endgeschwindigkeit. Das kann nicht schneller werden. Das kommt auf Endgeschwindigkeit. Und wenn das Ding Endgeschwindigkeit hat, dann hat er so viel Macht und so viel Kraft, was dahinter steht. Ist unfassbar.
Der eigentliche Blindgänger, den wir da unten vermuten, hat sich möglicherweise gedreht. Wieder mit der Spitze nach oben, ist aber, wir vermuten, ein Kaliber vergleichbar mit einer Litfaßsäule hier, deswegen auch die große Tiefe, also mit ordentlich Energie in den Boden gegangen.
Das ist so ein bisschen vielleicht so innerlich so ein Aha-Erlebnis. Man hat also irgendwas eingezeichnet, oft kommt nichts bei rum, weil es ist, wie gesagt, ist ja nur ein Verdacht. Und der Verdacht, ja, wie es gerade schon gesagt hat, kann schon geräumt sein. Vielleicht war nie was, das wissen wir ja alles gar nicht, warum wir manchmal nichts finden, also jetzt außer Luftbildauswertung. Aber wenn man dann einen Fund hat und sieht dann hinter das Trümmerding da liegen, und dann ja, sagt man, oh gut, ne? Also man ist ja in gewisser Weise, also man fühlt sich vielleicht nicht so, aber man ist ja auch ein bisschen Lebensretter, ne? So, weil der Baggerfahrer, der da jetzt hätte reingreifen können, hätte es unter Umständen nicht überlebt. Aber wir haben ja Gott sei Dank wenig Unfälle. Wir finden ja ab und zu auch immer noch, oder nicht wir, sondern der Baggerfahrer hat ab und zu ja immer noch eine Bombe in der Schaufel. Ne? Oder ab und zu werden die auch mit dem LKW transportiert, weil man irgendwie erdreich aufgeladen hat, ja, und gar nicht mitgekriegt hat, dass so ein Ding dabei war. Und da kann man immer nur vom Glück sagen, dass nichts passiert ist.
Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel. Paragraph 1. Kampfmittel im Sinne dieser Verordnung sind gewahrsamslos gewordene Gegenstände militärischer Herkunft und Teile solcher Gegenstände, die erstens Explosivstoffe enthalten oder aus Explosivstoffen bestehen, zum Beispiel Patronen, Granaten, Bomben, Zünder, Minen, Spreng-, Treib- und Zündmittel, dazu gehören auch Raketen für militärische Anwendung einschließlich der Treibsätze, zweitens Kampfstoffe, Nebelstoffe, Brandkampfstoffe und Reizstoffe enthalten. Paragraph 2. Wer Kampfmittel entdeckt oder in Besitz hat, ist verpflichtet, dies unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungs- oder Polizeibehörde anzuzeigen. Paragraph 3. Suchen, sammeln, bearbeiten und sonstiges Behandeln von Kampfmitteln sowie deren Besitz ist nur den Stellen gestattet, die durch die Bezirksregierung mit der Beseitigung der Kampfmittel beauftragt sind. Paragraph 4. Das Betreten von Flächen, auf denen Kampfmittel entdeckt worden sind, ist nur den Angehörigen der für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden sowie den Angehörigen der Stellen gestattet, die durch die Bezirksregierung mit der Beseitigung der Kampfmittel beauftragt sind.
Unter unseren Kellern liegen die Reste unserer Vergangenheit. Das, was nicht hochgegangen ist. Es liegt noch tiefer als das, was wir entsorgt haben. Kartons mit Erinnerungsstücken, Kram und Krempel, der im Keller entsorgt wird. Die Bomben sind noch darunter. Blindgänger unserer Vergangenheit. Sie liegen sicher, solange nicht danach gegraben wird.
Das ist eine Italiener, die auch relativ häufig gefunden werden.
Suchen und finden.
Hier, das sind kleine polnische.
Ich habe mit dem Entschärfer gerade gesprochen. Die haben da hinterm Roten Kreuz im Garten eine gefunden. Und es hängt halt davon ab, ob das jetzt eine 250 Kilo oder 500 Kilo ist, wenn es überhaupt eine ist. Also kann auch ein Heizkörper drin liegen. Und dann haben die pro Kilo einen Meter. Das heißt, wenn das eine 10-Zentner-Bombe ist, dann haben die einen 500-Meter-Radius. Und bis hierhin sind es ja Luftlinie total wenig.
Achtung, Achtung! Hier spricht die Feuerwehr. Bitte verlassen Sie wegen der bevorstehenden Entschärfung einer Fliegerbombe in der Landwehrstraße Ihre Häuser und Wohnungen. Bitte schließen Sie vorher alle Fenster, Türen und Rollläden.
Die Royal Air Force und die US Air Force hatten Bordkameras in ihren Flugzeugen installiert und den Abwurf von Millionen von Bomben mit Millionen von Luftaufnahmen dokumentiert. Warum?
Ganz klar, Aufklärung. Also zum einen natürlich, um Ziele zu ermitteln überhaupt. Also die Amerikaner und die Engländer hätten ja gerne gewusst, wo sie ihre Dinge abwerfen. Also Industriegebäude, irgendwelche Bahnhöfe und später letztendlich auch ganze Stadtteile oder sowas, die man sozusagen ausspioniert hat. Und dann natürlich im Nachgang wollte man natürlich die Wirkung ihrer Bomben, wollten sie natürlich sehen. Das heißt, es war so zweischneidig. Ne? Erstmal Aufklärung, gucken, was ist da, lohnt sich das, ist das Ziel, was uns interessiert. Und wenn dann das Ziel natürlich herausgefunden wurde, dann geht man natürlich her und sagt, so, jetzt will ich natürlich da ein paar Tonnen Bomben hinschmeißen und dann will ich gucken, habe ich denn auch mein Ziel getroffen. Und die waren ja damals nicht so super genau, wie das heute vielleicht mit den ganzen Lenkwaffen ist, sondern die sind wirklich mit dem Flieger rüber, haben das rausgeschmissen und die Bomben haben ja dann ziemlich gestreut. Und die haben das eigentliche Ziel vielleicht manchmal gar nicht getroffen.
Falk Lemanček klickt sich Tag für Tag durch 70 bis 80 Jahre alte Luftbildaufnahmen der Alliierten. Anhand der Größe der Einschlagstellen und Krater muss er entscheiden, ob eine Bombe explodiert ist oder ohne zu detonieren in die Erde eingedrungen ist und immer noch dort liegt. Als Blindgänger.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat also, wie gesagt, 300.000 Bilder gekauft. Für unseren Bereich hier sind 130.000 Bilder maßgeblich. Und die sind alle in dem Zeitraum von 1900, ja, ich glaube, los geht es bei manchen Bereichen schon 1940. Und das geht dann hoch, wenn es am besten natürlich bis zum Ende des Krieges. Das haben wir aber leider nicht in allen Bereichen. Liegt aber auch manchmal daran, weil die natürlich zum Schluss nicht mehr überflogen wurden und keine Fotos mehr für uns relevanten Fotos gemacht wurden.
Allein 2018 sind 13.500 Anträge auf Luftbildauswertung von Städten und Gemeinden in den Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und Münster eingegangen. In 7.000 Fällen gab es einen Verdacht auf Kampfmittelbeteiligung.
Die Bereiche, die wir festlegen, das machen wir in der Luftbildauswertung. Da wird festgelegt, wo geguckt werden muss und wo nicht geguckt werden muss. Und die Mitarbeiter der Luftbildauswertung sind immer bestrebt, möglichst die belasteten Bereiche möglichst genau abzugrenzen. Und auch möglichst klein zu halten, so wie sie es verantworten können. Also es ist sehr viel leichter, einfach zu sagen, das Gebiet ist belastet und guck da mal, anstatt zu sagen, nee, ich gucke jetzt noch mal genau hin, ich untersuche alle Luftbilder und entscheide mich, okay, diese Ecke gebe ich frei und die Ecke, da mache ich die Belastung.
Das Bild ist für mich gar nicht das Entscheidende. Ich versuche, das sind ja Schwarz-Weiß-Bilder. So, und ich versuche natürlich, Veränderungen in den Strukturen hier, in den Texturen zu sehen. Ne? Also ich sehe hier, hier gibt es ja Störungen in dem Bild. Diese Störungen interessieren mich natürlich. Ich muss ja gucken, wo kommen die her. Und hier kann ich zum Beispiel nicht sofort erkennen, sind das Trichter? Und da sehe ich zum Beispiel irgendwelche Fetzen. Also ich muss mich näher reinzoomen. Hier sehe ich zum Beispiel ganz eindeutig einen Trichter. Hier ist auch irgendwas, aber wie gesagt, das muss ich mir angucken. So, und hier sehe ich keine Trichter, aber es könnte ja durchaus ein potenzieller Blindgänger sein. Ne? So, weil ich eben nicht diesen Riesentrichter sehe. Und so suchen wir eigentlich nach Veränderungen in den Texturen.
Wir sind in meinem Bereich drei Geophysiker, nutzen als Standardverfahren die Geomagnetik, weil die Kampfmittel ja in der Regel Eisenanteile haben und Eisen verursacht lokale Verzerrungen im Erdmagnetfeld und nach denen suchen wir. Also wir suchen gar nicht nach dem Sprengstoff, da gibt es leider noch gar kein Verfahren, sondern eigentlich nach dem, was uns gar nicht interessiert, nach den Eisenteilen. Und man kann sich vorstellen, dass gerade im urbanen Umfeld unheimlich viel Eisen in der Umgebung ist. Das können große Eisenkörper sein, also irgendwelche Fundamente, Spundwände, irgendwelche Verankerungen. Das kann Eisen in fein verteilter Form sein, in Bauschutt, in Ziegelschutt und so weiter. Das sind dann alle Störeinflüsse, die kommen. Und das Ziel ist, aus diesen ganzen Störungen tatsächlich die interessanten Signale, die von Kampfmitteln kommen könnten, zu orten und dann zu verorten, um dann eben im operativen Bereich zu sagen, so hier würde sich eine Aufgrabung lohnen.
Wir suchen ja eigentlich potenzielle Blindgänger. Und ja, wenn da viele Überlagerungen von Bombardierungen sind und sowas, um dann Unterschiede zu festzustellen. Wie gesagt, die Qualität der Bilder ist nicht mehr so gut, also das macht einen dann schon im Kopf.
Unser eigentliches Ziel ist nicht, Kampfmittel zu finden, sondern die Erdeingriffe unter Sicherheit zu stellen. Also wir haben alles richtig gemacht, wenn bei den Erdeingriffen im Zuge der geplanten Baumaßnahme keiner auf ein Kampfmittel stößt. Dann kommt tatsächlich das Sachgebiet Detektion und Geophysik ins Spiel. Wir sind quasi so ein bisschen das Bindeglied zwischen dem Verdacht aus der Kriegsluftbildauswertung und nachher der Munition, die Sie draußen sehen. Weil wir versuchen, diesen Kampfmittelverdacht, der da ist, mit geophysikalischen Methoden nachzugehen, im Grunde die Kampfmittel im Untergrund zu orten. Wir müssen häufig hingehen und zunächst mal diese Empfehlung verschneiden mit der Situation vor Ort, wie sie heute ist. Vielleicht steht ja auf dem Verdachtshof ein Haus drauf. Oder es sind 15 Meter Erdhalde liegen jetzt da oben drüber oder was auch immer. Oder es ist sehr intensiv bebaut. Wir müssen also innerhalb sehr intensiver Bebauung suchen. Die Durchführung der Sondierung machen private Räumfirmen in unserem Auftrag.
Ja, drüben läuft noch ein Bagger. Da sind wir gerade dabei, nochmal nachzusondieren, weil den haben wir auf Tiefe. Da sind jetzt zwei Aluminiumringe drin, die ineinander stecken, damit man da unten sondieren kann. Weil einen anderen Verbau kannst du da dann nicht reinmachen. Mit den Rohren, die hier liegen, ist das eigentlich eine relativ sichere und relativ schnelle Sache. Das Ding ist eben halt, wie es im Tiefbau sein muss, geböscht. Und dann sind wir runter mit den Aluminiumringen.
Lasst ihr diese Aluminiumringe da rein?
In die Grube? Das wird dann in dem Aluminiumring ausgegraben. Die Seiten werden frei gemacht und alle 30 cm wird sondiert. Weil in den Steps geht das Ganze dann runter. Das ist so eine sichere Sondentiefe, die wir haben, um festzustellen, ob da Material drin ist, was wir dann dementsprechend identifizieren müssten oder nicht. Und dann läuft das so seinen Gang. Und so ist es halt überall in der Munitionsbergung.
Um in die Tiefe vorzudringen, zu der Blindgänger ins Erdreich eindringen können, müssen sich die Sonden bis zu 10 Meter tief durch die Gesteinsschichten bohren.
Die beiden rechten, das sind deutsche 8,8 cm Granaten.
Evakuieren.
Das sind 15 Sprungminen, so nennen die sich.
Bitte verlassen Sie Ihre Wohnungen und Häuser bis 9 Uhr.
Hat jemand aufgedrückt?
Aber die Haustür unten war noch verschlossen. Irgendjemand hat das Haus verlassen und hatte die Haustür komplett verschlossen.
Also ich wollte jetzt die Kollegen rufen, die hatten ja gerade schon eine Lautsprecherdurchsage mal gemacht, dass die mit einer Lautsprecherdurchsage was machen können. Weil im Zweifel hätten wir ja sonst einen Schlüsseldienst bestellen müssen. Aber das wäre jetzt noch ein bisschen früh für solche Maßnahmen vielleicht.
Schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie sind heute früh angenehmer geweckt worden als rund 60.000 Menschen in Frankfurt.
Achtung, Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, heute Vormittag ab 8 Uhr den Gefahrenbereich zu verlassen.
Damals hörte man den Fliegeralarm und musste die Wohnung verlassen. Heute hört man die Durchsage des Ordnungsamtes.
Unser Problem ist dabei aber, dass es immer öfter Evakuierungsverweigerer gibt. Die machen uns die Arbeit sehr schwer. Wenn wir dann statt abends um 8 eine Bombe entschärfen, erst morgens um 1 das können. Die machen sich gar kein Bild davon, wie es uns da ergeht. Und es wäre ja für alle Beteiligten besser, wenn es geregelt abgeht, ja, so dass wir die Evakuierungszeit dann ja auch klein halten können.
Die Evakuierung ist nicht einfach nur Selbstzweck oder sowas, sondern das ist schon eine Gefahr. Ne? Also wir rechnen damit, dass die Bombe dann detoniert, sonst würden wir nicht evakuieren. In Westfalen-Lippe ist die vom Ausbildungsstand her operativ, sind die so gut, dass die in aller Regel jede Bombe entschärfen können, ohne sie zu sprengen. Also sprengen ist natürlich auch eine Entschärfungsmethode. Ja, also wenn man gar nicht weiter weiß, dann wird auch gesprengt als Entschärfungsmittel. Aber ja, der Stand und die Kenntnis ist hier so hoch, weil wir halt auch so viele Bomben haben, dass wir in der Regel ohne Unfälle und ohne Sprengen hinkommen. Aber das macht die Evakuierung nicht unnötig.
Bei uns sitzen alle Beteiligten an einem großen Tisch. Und dieser Tisch und die Menschen zusammen, die nennen sich Krisenstab. Und jeder bringt seine Informationen mit.
Matthias von Galen, Leiter des Krisenstabs der Stadt Dortmund.
Nehmen wir das Tiefbauamt, das bringt seine Informationen zu den Absperrmaßnahmen. Und die Feuerwehr, die ihre Kräfte im eigenen Stab führt, berichtet aber, was die Maßnahmen dort sind. Die Kliniken berichten, wie weit denn deren Räumungen sind. Der Kampfmittelräumdienst erzählt, was bei denen los ist. Das Ordnungsamt und alle anderen und übrigen Beteiligten ebenfalls. Und daraus machen wir ein Lagebild und dann können wir feststellen, wie weit sind wir denn? Können die nächsten Maßnahmen anlaufen? Weiß ich, sind die Bahnlinien wirklich gesperrt? Kommt kein Fernzug mehr rein? Können wir sagen, dass die U-Bahnen auch alle weg sind? Dann können die Entschärfung beginnen.
In einem Umkreis von 200 Metern liegen gleich 4 Blindgänger-Verdachtspunkte. Ein großer Teil der Innenstadt muss evakuiert werden. Mehrere tausend Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.
Wir richten uns darauf ein, wenn etwas passiert, also bei der Entschärfung oder drumherum schiefläuft, dass wir es dann ja mit einem Explosionsunglück zu tun haben.
Dirk Aschenbrenner, Leiter der Feuerwehr Dortmund.
Wir haben mit den Vorkehrungen dafür gesorgt, dass nach Möglichkeit keine oder nur wenigste Personen, wenn überhaupt, dann betroffen sind. Wir würden mit Sachschäden rechnen, eventuell mit einem Folgebrand. Dementsprechend haben wir Kräfte hier nochmal zusätzlich zusammengezogen zur Brandbekämpfung. zum Bewerkstelligen von Trümmerlagen, die wir haben. Also die technischen Voraussetzungen sind geschaffen.
Also die ersten Eindrücke, die wir jetzt gemacht haben, wir haben ja jetzt hier gerade kurz vor 10, sind so, dass man sagen kann, es ist erstmal menschenleer. Und wir hoffen, dass die Anwohner dann dementsprechend auch den Aufforderungen, die im Vorfeld ja oftmals auch wiederholt worden sind, Folge geleistet haben und die Bereiche halt dementsprechend schon selbstständig verlassen haben.
André Lüdecke, Pressesprecher der Feuerwehr Dortmund.
Wir hatten ja vorhin den einen Fall, dass einer gesagt hat, oh, ich habe verschlafen. Der war ein bisschen irritiert, als auf einmal da so viele Leute vor der Tür standen. Das kann natürlich immer wieder vorkommen, aber im Großen und Ganzen sieht es erstmal ganz gut aus.
Genau, also wir sind in der Gesamtschule Scharnhorst, die Betreuungsstelle für den heutigen Tag. Zurzeit haben wir 150 registrierte Personen, die bei uns hier eingetroffen sind.
Martin Vollmer ist Pressesprecher der Johanniter.
Man rechnet im Grunde genommen so zwischen 500 und 700. Wobei ich denke, dass sich das jetzt in den Bereich 200 reinpendeln wird. Über den Tag verteilt. Ja, wir haben eine Betreuungsstelle für Kinder hier noch. Und eine Rundumbetreuung in Form von Catering, sodass also für alle Belange gesorgt ist. Bei 13.000 zu evakuieren, das war ja die Messlatte, rechnet man ungefähr so eine 10%-Regelung. Das wären also 1.300. Die Kapazitäten hätten wir auch, die zu versorgen.
Manche der Evakuierten fühlen sich in der Zeit zurückversetzt. 75 Jahre zuvor?
Darf ich eigentlich gar nicht dran erinnert werden. Dann kommt da wirklich alles hoch. Und dann kamen ja diese, wir sagten immer Christbäume dazu, damit die Flugzeuge sehen konnten, wo sie ihre Fracht abladen konnten. Das hat man immer noch vor Augen. Ne? Also Silvester und so. Oder wenn im Münsterland sind Hochzeiten und da wird ja geböllert. Ne? Das war für mich der Horror. Ja? Schlimm, einfach schlimm. Da kommt doch alles wieder hoch. Und so ist das ganz entspannt, die Kinderspiele. Aber ich finde, das machen die hier auch sehr gut und ist sehr weitläufig.
Auch meine Großmutter erinnerte sich.
Wir sind ja mit dem Dreck los.
Zurück.
Ja, zurück. Immer hinter Waren her. Dann haben wir die Oma, ja auch über 80, mit dem Dieter auf dem Bock. Der erlaubte uns das, der Fahrer da draufgesetzt. Jetzt kam eine Wegkreuzung, geradeaus, rechts, links. Die waren schneller gefahren als wir, haben das im Auge verloren. Wir kamen dann in dem Dorf an, wo wir in den Stall konnten. Ja, und da konnten der Opa und ich mal erst über die Dörfer gehen, aber die haben wir irgendwo wiederfanden. Dann haben wir die ganz im anderen Ort, da saß die am Straßenrand. Die konnte ja auch nirgendwo reingehen, wir hätten sie ja nicht gefunden. Ja, nun in der Hafenbasse. Mensch, wir waren der Zeit.
Eine Umkehrung der Richtung. Die Gefahr, die damals vom Himmel drohte, droht heute aus dem Erdreich.
Denk mal, der war am 5. Januar. Und am 24. nachts waren die Kinder erst geboren. Wie klein die da waren. In die Decke gewickelt. Ja, und als wir dann da hinten ankamen in Mitteldeutschland, die hatten nur Splittergräben. Und dann ging erst der Krieg los Richtung Berlin, alles darüber, über Mitteldeutschland. Und da war eine Schule da gegenüber, da war ein Keller, da konnten wir schon mal rein.
Jeder Blindgänger ist eine Bombe, die nicht explodiert ist. Was wäre passiert, wenn die Bombe damals explodiert wäre? Wer wäre gestorben? Wer wäre nicht geboren worden? Wie viele Menschenleben wurden verschont, weil diese Bombe nicht explodiert ist und heute als Blindgänger im Boden liegt?
Hier ist jetzt ein Teilzünder, ein deutscher Teilzünder.
Entschärfen.
Eine Raketenpanzerbüchsgranate, auch deutsch, auch Vorladungseffekt.
Ja, also der Schock war schon groß. Wir sind ja da um 12 Uhr angerufen worden, wir sollen mal vorbeikommen. Da liegt was nicht so Schönes bei uns im Garten. Sieht aus wie eine Bombe.
Das war am letzten Samstag. Seitdem wird in Gönnheim über nichts anderes mehr geredet.
Der Zünder, ein sogenannter Heckzünder, musste an der Bombe in Einzelteile zerlegt werden. Eine nervenaufreibende Sache. Nach der Aktion macht sich Erleichterung breit.
Soeben haben der Kampfmittelexperte und seine Kollegen eine 500 Kilo schwere amerikanische Fliegerbombe entschärft. Ein Grund zum Durchatmen.
Und wenn die Bombe entschärft ist und wir die auf dem LKW haben, ist die Arbeit noch nicht zu Ende, sondern wir müssen den Punkt vernünftig dokumentieren. Wir müssen mit GPS umgehen, dann wird das vermessen. Wir kommen nicht nur mit einer Bombe wieder hin, sondern auch mit einer Koordinate. Das wird im GIS festgehalten, damit man, wenn man auf Luftbildern
das sieht, dass da vielleicht ein Blinkerlicht, da nicht nochmal hinfährt. In 50 Jahren, wer weiß es.
Hallo Campbell Räums, ich habe gefunden hier eine 500 Lips Bombe mit einem chemischen Zünder dran. Liegt da und da. Dann sagen die, jawohl, wir kommen, identifizieren das nach. Und das sind diejenigen, die dann eben sagen, was passiert. Das ist die staatliche Seite. Die sagen dann, wir entschärfen nicht, wir sprengen das Ganze.
Wir wissen im Augenblick nicht genau, was da unten liegt. Das wird äußerst spannend, da aufzugraben. Aber das wird sehr aufwendig.
Wir bauen jetzt runter bis 30 cm vor den angegebenen Tiefen vom Campbell-Raumdienst. Und die letzten 30 cm werden händisch am Sonder ausgehoben. Es werden ganz viele Munitionsarten vor Ort gesprengt. Da gibt es einmal die Komplettsprengung und dann gibt es die Low-Order-Sprengung, wo dann eben nur der Zünder abgesprengt wird. Wenn der Zünder weggesprengt ist, ist der Rest von dem, was in dem Geschoss drin ist, im Grunde genommen fußballfähig, sage ich mal so. Kannst du rumkicken, da passiert nichts mit. Du kannst TNT, kannst du auch im Grunde genommen anzünden. Da passiert nichts mit. Solange das nicht wirklich diese Brisanz kriegt, um diese Explosion in Gang zu bringen, passiert da gar nichts mit. Und irgendwann sagt der Kampfmittelräumnis, ich bin soweit. Und das Ordnungsamt sagt, jo, alles ist okay, alles ist evakuiert. Unsere Streifen sind unterwegs, die Polizei hilft uns dabei. Ihr könnt jetzt sprengen. Dann sagt der, der dafür zuständig ist, jo, wir sprengen jetzt. Zieht das Ding auf und macht Bumm. Und dann explodiert das Teil.
Also es ist viel Technik. Und diese 13, 14 Minuten, die können sehr lang werden. Ja, ich bin kein Pessimist, aber ich bin dann auch froh, wenn das vorbei ist. Ne? Dass es dann geklappt hat.
Volker Lenz, Truppführer.
Es ist erfolgreich. Der Schnitt ist also so erfolgt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Das heißt, im Vorfeld habe ich erklärt, dass wir praktisch den Zünder, den wir hier so nicht so unerwartet ausbauen können, über die Buchse der Bombe rausschneiden. Man sieht hier noch gewisse Gewindegänge und dann durch den Schnitt zerstören wir das Gewinde hier, dieser Buchse, und dementsprechend können wir die Bombenzünder hier hinten aus dem Heck rausziehen mit den Detonatoren Übertragungsladung. Dieser letzte Rest, was einen geringen Nettoexplosivstoff beinhaltet, können wir dann der Sprengung vor Ort zuführen. Als wenn wir jetzt die ganze Masse von 120 oder 150 Kilo Explosivstoff zur Vernichtung bringen. Und der Rest der Bombe bleibt so und den können wir dann verladen. Das wäre unsere Transportfähigkeit. Die ist dann hergestellt. Es ist so, im regulären Fall ist es so, nach dem Ausbau des Zünders unterbrechen wir also wie die Zündübertragung. Nichts weiter machen wir. Das heißt, wir haben einen Aufschlagzünder, ein Zündhütchen, was sehr schlag- und reibempfindlich ist, und dann nochmal eine Verstärkungsladung. Erst dadurch kann also der Explosivstoff zur Detonation gebracht werden. Der braucht ein gewisses, wir sprechen von Anschub. Der braucht eine gewisse Energie, um sich dann umsetzen zu können.
Diese ist eigentlich eine jugoslawische. Die ist bei Skoda in der Tschechei fertig.
Epilog.
Das hier ist ein Engländer.
Also wir hatten gerade eben darüber gesprochen und haben gemeint, die hätte schon früher hochgehen können, so oft wie der Mühlenteich ausgebaggert wurde. Spannung, Aufregung, ich hätte sie gern mal gesehen, aber man kommt nicht ran.
Ich habe jetzt keine Angst.
Komisches Gefühl, weil das Ding nicht einschätzbar ist. Ne? Du weißt also nicht, was passiert. Es könnte rein theoretisch das Haus wegfliegen.
Sie sind unter uns. Sie sind überall. Zumindest können sie überall sein. Tausende Blindgänger liegen unter unseren Straßen und Bürgersteigen, unter Spielplätzen, in Parks, in unseren Gärten, Hinterhöfen und unter unseren Kellern. Nichts würden wir von ihnen ahnen, nichts würde passieren, solange wir nicht etwas Neues bauen. Die Fundamente des Neuen liegen immer im Alten.
Ich meine, so tödlich wie die sind, manche sind ja richtig ästhetisch, ne?
Das ist halt, das darf man nur nicht laut sagen, das ist halt so. Die Form, die muss ja auch gegeben sein, weil ich brauche eine windschlüpfrige Form, dadurch eine gewisse Ästhetik. Die Zünder sind technisch total aufwendig und hochstehend, da kann man sich auch für begeistern. Immer wohl wissen mit dem Sinn und Zweck und Hintergrund, warum die entwickelt wurden, nämlich zum Töten. Das darf man nicht außer Acht lassen. Wobei, wie gesagt, diese Zünder, das ist für mich Kunstwerke letztendlich.
Und von denen nicht nur Tausende, sondern wie ich eben schon sagte, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen gebaut wurden.
Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Die explosiven Reste der Vergangenheit. Blindgänger. Feature von Sascha Wundes. Es sprachen Jonathan Burgmeier und Lili Lorenz. Ton und Technik Manfred Seiler und Philipp Stein. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2020.